grüße euch, liebe Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer. Wir sind angekommen in der Weihnachtszeit. Ihr merkt es vielleicht auch, es wird gerade alles so ein bisschen dynamischer, ein bisschen turbulenter. Es werden die letzten Weihnachtsgeschenke besorgt. Der Jahresendspurt steht bei der Arbeit vor der Tür. Und bei all dem fällt auch, und das ist das Thema von heute, der Blick ja so ein bisschen auf das neue Jahr. Und zwar auf die Vorsätze und Ziele, die sich der ein oder andere gesteckt hat. Im Beruflichen habe ich so den Eindruck, ist das zu etwas ganz Normalem geworden, dass man sich Ziele setzt und sich auch an den Zielen messen lässt. Und im Privaten, das ist so meine Beobachtung, ist es auch inzwischen Usus, zumindest zum Jahreswechsel, sich etwas vorzunehmen. Und ich finde das Ganze schön und sinnvoll. Es führt allerdings auch dazu, das ist so ein bisschen meine Beobachtung, dass die Kehrseite von all diesem Streben nach Optimierung und ja, Veränderung, was es ja dann letztlich auch ist, dass wir uns dadurch sehr viel Druck machen und dann mitunter enttäuscht sind, wenn es dann halt mal nicht so klappt, wie wir uns das vorgenommen haben. Und das Ganze bringt mich zu der Frage, ob solche Sprüche, die kennt ihr möglicherweise auch, wie du kannst alles schaffen, was du dir vorgenommen hast, ob das einfach nette Kalendersprüche und Instagram-Posts sind oder ob das alles der Realität standhält. Und darüber möchte ich heute sprechen und auch, ja, philosophieren mit einem Gast, der für dieses Thema aus meiner Sicht prädestiniert ist. Er setzt sich seit Jahrzehnten mit der Zielerreichung auseinander und auch mit der Disziplin, die es dafür braucht. Und er bringt vor allem einen spannenden Hintergrund mit. Er hat nämlich einen großen Teil seines Lebens in Asien verbracht und hat dort die Kultur und ja Kulturen kennen und leben gelernt, hat zum Beispiel in Tokio studiert, hat bei den Shaolin die Kampfkunst und die fernöstliche Philosophie gelernt. Mir da vielleicht gleich noch was dazu sagen, wer die Shaolin sind und wie die da in Klostern gemeinsam in der Gemeinschaft leben. Und sein beruflicher Schwerpunkt heute, mal so ganz allgemein gesprochen, ist, dass er Menschen begleitet, die ihre Ziele erreichen möchten. Und dafür arbeitet er mit ihnen an der Disziplin, an der Willenskraft, an der Bereitschaft, auch sich zu verändern, um diese Ziele zu erreichen. Aber auch, und das ist so ein Punkt, den ich beobachte, den viele Menschen doch häufig vergessen, an der inneren Ruhe und an der Achtsamkeit, die es auch braucht, um diese Ziele zu erreichen. Und das Ganze macht er in der Wirtschaft bei namhaften Unternehmen, steht dort viel als Redner auf großen Bühnen, bringt das Wissen in Trainings anderen Menschen bei und war zuletzt auch im Sport sehr aktiv. Er hat im Rahmen der Europameisterschaft als Mentaltrainer für die österreichische Fußballnationalmannschaft sehr erfolgreich mitgewirkt. Ja, und all diese spannenden Blickwinkel, all diese spannenden Perspektiven, gepaart mit der Tatsache, dass er inzwischen ein sehr guter Freund ist, führen dazu, dass er heute bereits zum zweiten Mal Gast im Denkraum ist. Herzlich willkommen, lieber Marc Gassert.
Hanna, es ist so schön, dass ich da sein darf. Ich mache gerade innerlich Purzelbäume.
Das ist schön und ich habe, du hast mich heute schon mal zum Schmunzeln gebracht. Wir haben vorhin kurz telefoniert, so kurzer Check-in, alles klar für den Podcast, ja, Link verschickt, das eine, das andere. Und dann zum Abschluss dieses wirklich sehr kurzen Gesprächs habe ich dich gefragt, sag mal, hast du eigentlich aktuell Ziele? Und dann sagst du nein. Und dann fragst du, und du? Sag ich nein. Mussten wir beide kurz schmunzeln. Und ich dachte, das ist doch ein schöner Rahmen auch für dieses Gespräch, vielleicht zwei Dinge vorwegzunehmen. Das eine ist, ihr bekommt jetzt gleich Ideen und vielleicht auch ein paar Tipps zum Ziele setzen von zwei Menschen, die selbst keine Ziele haben, erstens. Und zweitens, das bedarf vielleicht auch der Erklärung. Ich habe gerade gesagt, wir sind befreundet und gleichzeitig mögen wir es, uns zu streiten. Das heißt, wir mögen es nicht im Sinne von, dass wir böse aufeinander sind, aber doch im Sinne, dass wir gerne uns argumentativ austauschen und das, was der oder die andere sagt, ich sag mal, auch mal auf die Goldwaage zu legen und zu gucken, ob das argumentativ unseren eigenen Argumentationen, die wir vorbringen, standhält.
Und obwohl ich teilweise als Kämpfer erzogen bin, bin ich richtig gut im Verlieren. Genau genommen, seit wir uns kennen, habe ich mich ans Verlieren gewöhnen dürfen. Ja, also in diesem Sinne wissen wir auch schon, wer heute vermutlich die Oberhand behält. Aber dazu passt geil, was mein Meister immer gesagt hat. Der hat gesagt, Kampf ist das Reiben zweier Kräfte aneinander mit dem Ziel der Versöhnung. Also das heißt, ich freue mich auf die Reibung und ich freue mich auf die Versöhnung. Und was wir vielleicht machen, ist dieses Ringen, dieses Kämpfen, dieses Ringen mit Gründen und Gegengründen. Und ich glaube, man nennt das ja auch in der Philosophie die hohe Kunst der Dialektik. Also ich freue mich drauf. Let's go.
Schön, und ich bin gespannt, wenn du sagst, da entsteht jetzt Reibung. Ich bin gespannt, wer denn sich auf welcher Seite positioniert, weil so ganz genau haben wir das im Vorhinein gar nicht rausgefunden und besprochen. Ich stelle jetzt mal in den Raum, wenn man so deinen Lebenslauf sich anschaut. Und ich habe da ja jetzt wirklich nur wirklich einen kleinen Blick drauf geworfen. Du hast ja unglaublich viele Talente, unglaublich viele Dinge auch schon erreicht. Dieser Erfolg, und Erfolg mag man definieren auf unterschiedlichste Weise, aber es ist doch etwas, das du erreicht hast. Das geht ja nicht, ohne sich Ziele zu setzen.
Ja, aber vielleicht sollten wir, bevor wir drüber über Ziele setzen reden, was bestimmt auch eine Kunstform in sich ist, wollen wir Ziele definieren, weil ich erlebe immer wieder, dass Menschen da schwammig werden. Wie setzt man Ziele? Kann man ja nur dann, wenn man weiß, was ist eigentlich ein Ziel. Wie würdest du es denn definieren?
Mir gefällt dieses Gespräch jetzt schon, wenn du auf meine Fragen, die ich stellst, die nächste und die nächste Richtung vorangibst. Wunderbar. Ein Ziel, also, und das ist vielleicht auch eine Eigenschaft der Gespräche, die wir führen, wir hangeln uns gerne an Definitionen entlang. Das heißt, bevor wir einsteigen in ein Thema, versuchen wir so ein bisschen die Grundlage zu schaffen, indem wir eine Begrifflichkeit oder ein Thema so ein bisschen aus einer, ja, aus der Definition heraus uns anschauen. So. Ein Ziel ist, ein Zustand in der Zukunft, hätte ich gesagt, den wir uns vornehmen zu erreichen. Mal so ganz grob.
Cool, das finde ich sehr schön, gefällt mir gut. In unserer Sparte der Persönlichkeitsentwicklung, also in unserer beider Sparte, da ist ein Buch 1937 erschienen von Napoleon Hill, der bis heute für viele super spannende Formulierungen, auch philosophische Formulierungen bekannt ist. Und er hat eine geile Definition gegeben. Er sagt, Ziele sind Träume mit einem Datum. Und das kann man mal wirken lassen, weil das hat ganz schön Power. Also wenn man das so ein bisschen sacken lässt, Ziele sind Träume mit einem Datum. Bäm. Hätten wir schon mal eine Definition, die deiner eigentlich sehr nahe kommt. Das Verrückte ist, ein Autor, den wir beide lesen, nämlich den, der den kleinen Prinzen geschrieben hat. Du erinnerst dich?
Ja.
Der hat Ziele auch definiert. Ich habe gerade geschaut, ob ich es mir irgendwo aufgeschrieben habe, aber leider finde ich es nicht. Ich fand nur die Idee spannend, dass er gesagt hat, Ziele ohne Pläne sind nichts anderes als Wünsche. Und das erweitert so ein kleines bisschen das, was Napoleon Hill gesagt hat. Er sagt so, hey, Traum und Zeit muss zusammen. Und dann hören wir aber vom kleinen Prinzen, ja, Moment mal, das alles ist nichts wert, wenn nicht auch ein Plan dahinter steckt. Was sagst du?
Mich erinnert es gerade so ein bisschen, was du beschreibst, an Simon Sinek, der ja dieses Start with Why, das ist so sein großes Konzept, also sich, bevor man überhaupt irgendetwas tut, mit dem Warum zu beschäftigen. Also mit der Frage, warum ist mir das wichtig oder was wird dadurch möglich, so etwas Größeres zu finden. Und vielleicht ist das ähnlich wie das, was Napoleon Hill sagen wollte, zu sagen, natürlich ist es wichtig, dass man konkret wird. Und dass man dem Ganzen etwas Messbares gibt, zu sagen, das ist die Deadline, das ist mein Zielzeitpunkt, aber auch, dass das Ganze ausgeht von einem Traum, also von etwas Größerem zu sagen, es geht nicht darum, irgendwelche Ziele zu erreichen, sondern es geht darum, ein Ziel zu erreichen, das auf etwas einzahlt.
Ja, aber gleichzeitig kann man da schon mal einhaken. Das muss man von zwei Seiten sehen, weil macht einen Riesenunterschied, ob ich mir mein Ziel selber suche, ob ich träumen darf oder ob ich im Unternehmenskontext ein Ziel gesetzt bekomme oder ob ich im Familienkontext eine Notwendigkeit gesagt bekomme. Dann werden die Ziele quasi von außen definiert und dann hat es oft mit Traum gar nichts mehr zu tun. Manchmal ist es sogar vielleicht eher ein Albtraum.
Da würde ich widersprechen, weil alle diese Szenarien, die du gerade skizziert hast, ja alle ein Warum haben. Also
Ja, aber
bei dem persönlichen Ziel bin ich diejenige, die das Warum vorgibt, dass ich sage, das ist mir wichtig und deswegen möchte ich dies und jenes Ziel erreichen. Im Unternehmen ist es eine Unternehmung, die sagt, dafür sind wir auf dem Markt, dafür sind wir angetreten, das ist unser Warum und gemeinsam wollen wir daran arbeiten in Form dieser Ziele und Unterziele und Meilensteine. Und in der Familie ja auch. Es ist etwas Gemeinschaftliches. Es ist eine gemeinschaftliche Vision eines Miteinanders, die bestimmte Dinge voraussetzt und bestimmte Ziele damit in Verbindung bringt.
wenn man in der Lage ist, das größere Warum zu sehen und dann sozusagen das vermeintlich nicht attraktive Ziel unter dem größeren unterzuordnen, dann gebe ich dir recht. Ich würde aber auch sagen, so ungefähr 50% unserer Zuhörer finden sich regelmäßig in Situationen, wo sie sagen, bei mir gibt es kein Warum. Also das erschließt sich mir nicht. Ich sehe da weder einen Nutzen noch einen Benefit und trotzdem muss ich es erreichen.
Ja, das hält aber ja die Menschen nicht davon ab, sich dem zu widmen und sich diese Frage zu stellen. Also ich glaube auch, dass viele Menschen dieses Warum nicht kennen und einfach Dinge tun, weil möglicherweise sie auch gefordert werden von der Gesellschaft vielleicht, dass man da irgendwie auch unter Druck gesetzt wird, dass man, ich habe gerade schon Social Media angesprochen, dass man sich Dinge anschaut, wo man sagt, da müsste ich jetzt auch mal aktiv werden. Ich sehe da so viele, die das machen. Ich muss jetzt irgendwie auch. Und dieses Getriebene, dieses von außen, ja, fast schon ein Druck, der da entsteht, der bringt uns oft dazu, dass wir uns Ziele setzen, die gar nicht unsere eigenen sind und die dann natürlich kein tieferes Warum haben, weil sie ja gar nicht aus uns selbst entsprungen sind.
Nochmal zurück zur Definition. Was hältst du von smart? Was hältst du von smarten Zielen?
Also smarte Ziele, glaube ich, kommt aus dem Unternehmenskontext zu sagen, es geht darum, dass man Ziele messbar macht, dass man sie konkret formuliert, dass man einen gewissen Zeithorizont hat. Also smart Akronym, wo im Grunde jeder Buchstabe für eine Charaktereigenschaft das Ziel steht. Und die Idee ist zu sagen, à la Napoleon Hill im Grunde, alles, was keine Deadline hat, alles, was nicht konkret gemacht wird, alles, was nicht spezifisch und mit Meilensteinen versehen durchdacht ist, ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Und es macht sicherlich für manche Situationen Sinn. Also ich glaube, ich kenne wenige Unternehmen, die nicht mit einem dieser Zielinstrumente arbeiten. Mein Smart ist ja nur eine Methode. Da gibt es ja alle möglichen Methoden, Management by Objectives, die KPIs, alle möglichen Instrumente, die Unternehmen nutzen, um genau das zu erschaffen, zu sagen, das geht alles von einer größeren Vision aus und wir brechen das jetzt runter auf konkrete Ziele, die dann wiederum zu einer Messbarkeit führen. Macht auf der einen Seite Sinn, auf der anderen Seite will ich eine Erfahrung teilen, die ich kürzlich hatte mit unterschiedlichen Vertriebsteams, die ja dann Ziele gesteckt bekommen. Also teilweise dürfen sie da selbst mitwirken, teilweise bekommen sie die, die dann jetzt so zum Anfang des Dezembers feststellen, oha, jetzt ist noch ein Monat übrig von dem Jahr und wir haben aber das und jenes Ziel festgelegt. Das führt dann dazu, dass sie auf Teufel komm raus noch Kunden akquirieren müssen, noch Produkte verkaufen müssen, noch Dinge an den Mann bringen müssen, obwohl im Grunde es viel sinnvoller wäre, jetzt in den Beziehungsaufbau mit potenziellen Kunden zu investieren. Aber dieses Ziel, was einem im Nacken sitzt, führt einen dazu, dass man vielleicht auch Entscheidungen trifft, die unter anderen Voraussetzungen überhaupt gar nicht sinnvoll wären.
Genau, also das nennt man dann einen Zielkonflikt oder eine Zielkollision manchmal, weil zwei unterschiedliche Ziele, die eigentlich beide dem Unternehmenswohl dienen würden, sich auf einmal gegenseitig Konkurrenz machen. Nochmal ganz kurz zurück, damit wir die Frage der Definition abschließen können. Würdest du sagen, jedes Ziel muss smart sein, damit es ein Ziel ist?
Ich weiß nicht, ich hänge irgendwie noch weiter vorne. Ich hänge noch bei der Frage, ob wir überhaupt Ziele in dieser Form brauchen. Also, weißt du,
Lass uns mal Vorteile von Zielen sammeln und Nachteile von Zielen sammeln.
ja, also ich merke schon, du brauchst Struktur in diesem Gespräch und gibst die mir.
Ja.
Gefällt mir sehr gut.
Dann
Deswegen,
machen
um
wir doch mal eine Liste mit allen Sachen, wofür Ziele gut sind. Du fängst an.
also Ziele sind gut, um eine Orientierung zu haben im Leben. Ich glaube, das ist für mich auch das Hauptargument zu sagen, wenn ich loslaufe irgendwohin, dann brauche ich ja einen Endpunkt, um zu sagen, das ist im Grunde ähnlich, kann man vergleichen mit einem einfachen Beispiel. Wir fahren in den Urlaub. Und fahren mit Sack und Pack mit der ganzen Familie los. Und die Idee ist ja zu sagen, wir wissen ja, wo es hingeht. Und entsprechend unserer Zieldefinition dieses Ortes, in Italien sagen wir mal, wissen wir etwa, welche Route wir nehmen können. Und wenn wir uns verfahren, wissen wir wieder, wie wir auf die Straße zurückkommen und wie wir dranbleiben, um dort anzukommen. Wenn dieses Ziel gar nicht vorhanden ist, also wenn wir überhaupt kein Ziel in ein Navi eingeben können, dann wissen wir auch gar nicht, in welche Richtung wir laufen sollen.
Genau, ja.
Also
Also
die
Orientierung,
Orientierung wäre für
Klarheit,
mich so das
ne?
Haupt.
Ja. Orientierung und Klarheit würde ich auch sofort sagen, check.
Ja. Was hast du als weiteres Argument?
Für Ziele, naja, habe ich mir nicht so viel Gedanken gemacht. Ich dachte, das machst du, aber in jedem Fall stärken sie Disziplin. Also ein Ziel zu haben, kann deine Selbstdisziplin total intrinsisch motiviert unterstützen.
Ich merke schon, du nimmst die andere Haltung ein.
Nein, 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 ich bin noch absolut pro. Ich höre mal, was du noch zu sagen hast. Also ich glaube schon, dass das, was du vorhin gesagt hast, dass man das Why, die Frage stellt, ja, das gibt einem Sinn. Ja, ein Sinn gibt Motivation. Motivation ist eine der Fuels für Disziplin. Deswegen, ich sehe das Positive total. Ich bin nur neugierig, ob da noch mehr kommt.
Ja, da kommt noch sehr viel mehr. Also ich glaube, dass unsere Motivation und unser Antrieb und das, was uns ja auch Freude bereitet, aus Zielen entspringt. Allerdings auch nur, wenn wir so ein bisschen, ich sag mal, Meilensteine für uns definiert haben und die dann auch in gewisser Weise würdigen. Man muss jetzt ja nicht gleich eine große Party, eine große Feier machen, wie das ja häufig auch beschrieben wird, aber einfach mal innezuhalten und zu sagen, jetzt habe ich mir dieses große, ambitionierte Ziel gesteckt und ich habe jetzt gerade so den ersten Meilenstein abgeschlossen und dann zu sagen, gut gemacht, sich selbst auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, dass ich habe das erreicht, ich bin stolz auf mich. So, und jetzt geht's weiter. Und allein das, finde ich, ist schon Antrieb und Motivation und führt vielleicht auch zu Disziplin.
Ja, und dann hast du halt eine super Messbarkeit, gell? Du kannst sozusagen, wenn du zurückschaust, kannst du so tracken, das ist erreicht, das ist erreicht, das ist erreicht, bam, 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 bam. Und das heißt, von Erfolg zu Erfolg hast du so eine vielleicht sogar skalierbare Messbarkeit, im besten Falle. Sehe ich auch als eigentlich ein Must-Have.
Und dann kommt noch dazu, das wäre für mich ein wichtiges Argument. Ich bin ja so ein Fan von Gewohnheiten. Ich brauche irgendwie Routinen und Strukturen in meinem Leben, dass ich sage, okay, ich weiß, jeden Morgen unter der Woche, das weißt du, gehe ich ins Fitnessstudio, das ist so von 6 bis 7 Uhr, das ist meine Zeit. Und das hinterfrage ich auch gar nicht jeden Tag und da
Ja.
überlege, habe ich heute Lust oder nicht? Nee, ich weiß, der Wecker klingelt um 5 Uhr, das passiert jeden Tag von Montag bis Freitag. Das sind keine Entscheidungen, die ich jeden Tag aufs Neue treffen muss. Und wenn diese Gewohnheiten entstehen und von Zielen abgeleitet werden, dann finde ich, macht diese Struktur, die im besten Fall dadurch entsteht irgendwann, auch das Leben leichter irgendwie. So.
Absolut, vor allem sparst du eine riesige Menge an Willenskraft, weil du dich nicht jeden Tag aufs Neue überwinden musst. Und das ist dann wieder für deine Disziplin, also für die Zielerreichung, total wichtig.
Ich seh dir doch an, dass du schon die ganze Zeit dagegen argumentieren möchtest.
Nein, weißt du, ich hab eine Zahl, die habe ich tatsächlich in Vorbereitung für unser Gespräch gefunden und die hat mich fast ein bisschen fertig gemacht. 90%, also laut einer Studie, die, wenn mal, ich hab's, das habe ich mir tatsächlich versucht zu merken und jetzt gerade ist es reich, also wir können es in die Shownotes, wenn es sowas gibt, reingeben. Ich habe von einer Studie gelesen, die sagt, 92% aller von Menschen gesetzten Ziele werden nicht erreicht. Und da hat's mir so wirklich boom, die Haare aufgestellt und ich dachte mir, bitte was? Wie groß ist die Zahl? Nur über 90% der Ziele werden nicht erreicht. Und dann habe ich mir so überlegt, in meinem Umfeld, ja, wenn ich mir dich anschaue, du bist mit die zielorientierteste, umsetzungsstärkste Persönlichkeit, die ich kenne. So bei dir macht es immer klack, 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 da werden die Ziele nicht nur erreicht, sondern übererfüllt. Dann haben wir so in unserem Bekanntenkreis Leute, wo es auch irgendwie gut läuft. Und dann sieht man ja, dass Deutschland auch auf der Unternehmensseite extremst performant ist. Also es ist ja nicht so, als würden wir in allen Bereichen Ziele nicht erreichen. So, wie kommt diese Zahl, 92%? Und das hat mich nicht nur erschüttert, sondern auch nachdenklich gemacht, weil wenn du die siehst und wenn die valide ist, dann haben Ziele offensichtlich auch Schattenseiten und die könnten wir uns anschauen.
Wie du das gerade beschreibst, kann ich mir vorstellen, jetzt gerade, wir sind ja bei Neujahrsvorsätzen auch irgendwie, dass das häufig passiert und in Unternehmen gar nicht so sehr, aber im Privaten schon, dass wir uns leichtsinnig Ziele setzen. Und dass es uns mal schnell über die Lippen geht zu sagen, oh, ich habe mir jetzt für nächste Woche oder für nächstes Jahr oder für nächsten Monat dies und jenes vorgenommen, ohne das wirklich durchdacht zu haben und ohne vor allem, und das ist, glaube ich, wichtig, eine Entscheidung getroffen zu haben. Und dann sagt man das mal so schnell, ach, ich will auch mal weniger Fleisch essen, ich sollte auch mal dringend abnehmen, ich sollte mal mehr zum Sport gehen. Und dann sagt man das und tut sich damit selbst eigentlich keinen Gefallen, weil das ja schon zum Scheitern verurteilt ist, erstens. Und zweitens, weil wir ja dann auch beginnen, an uns selbst zu zweifeln. Weil wir ja dann ein ums andere Mal diese Ziele, die wir so lapidar dahergesagt haben, eben gerade nicht erreichen. Und ja dann immer wieder, wenn wir uns ein neues Ziel setzen, das in den Kopf gerufen wird und zu sagen, ach, damals, ich habe das schon so oft gemacht, das hat nie funktioniert. Warum soll es denn jetzt funktionieren?
Ja, zumal ja, wie du sagst, erstens Leichtsinn und zweitens dann ist es gar nicht smart zu sagen, ich esse weniger Fleisch, weil es ist nicht spezifisch, es ist nicht messbar, es ist nicht, gut, es ist achievable in gewisser Weise, ja, aber es ist auch realistisch, aber dann wieder nicht terminiert. Also das heißt, Leichtsinn heißt, wir machen uns bei der Zielsetzung schon nicht die Mühe, die wir uns machen sollten. Bin ich voll bei dir. Und dann kommt, wenn man es nicht erreicht, die Enttäuschung und dann unter Umständen so eine Endlosschleife. Also ich kenne Menschen, die sich also am 31. jeden Jahres überhaupt keine Ziele mehr setzen, weil sie sagen, naja, hat ja eh nicht funktioniert, klappt ja eh nicht, mache ich nicht. Den Frust tue ich mir nicht an.
Jetzt, mir kommt gerade ein Punkt, über den habe ich so noch nicht nachgedacht, aber du hast ihn kürzlich in einem Beitrag auch auf LinkedIn thematisiert. In dem Moment, in dem wir uns für etwas entscheiden, also für die Erreichung eines Ziels, das kann ein sportliches, ein privates, ein berufliches Ziel sein, bedingt das ja auch immer oder bringt mit sich, dass wir etwas dafür aufgeben müssen.
Ja.
Das heißt, dass wir einen gewissen Preis bezahlen müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Sei es, dass wir an anderer Stelle weniger Zeit haben, vielleicht für ein anderes Hobby oder für die Familie oder für etwas anderes oder einen energetischen Preis, dass wir sagen, boah, da muss ich ganz schön viel Energie aufbringen, um das regelmäßig zu schaffen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir in unsere Zielplanung diesen Preis nicht mit einkalkulieren. Und wenn dann diese Hürden und Hindernisse kommen, in Form einer fehlenden Motivation, in Form von einem vielleicht auch Zielkonflikt, dass wir plötzlich merken, oha, an anderer Stelle hat sich vielleicht die Familie was anderes vorgenommen. Du hast es ja vorhin beschrieben, es ist ja auch ein Konstrukt, das sich gewissermaßen Ziele setzt. Und
Ja.
plötzlich bringt dich das in die Bredouille, weil du gar nicht vorausgeschaut hast und überlegt hast, was kommt denn auf mich zu? In welchen Situationen muss ich stark sein? Und wo werde ich dann gefordert, eben diesen Preis zu bezahlen?
Ich würde sagen, wieder zurück zur Struktur. Es würde Sinn machen, mal 10 Punkte festzuhalten, wo uns diese Zielthematik in Bredouillen bringen kann. Also 10 quasi negative Auswirkungen vom Ziele setzen. Bist du bereit? Ich mache das deswegen als eine 10-Punkte-Liste, sozusagen ein Dekalog, weil ich ein großer, glühender Anhänger von Arthur Schopenhauer bin, ja, also dem großen, großen Pessimisten. Und der beschreibt einen Katalog mit 6 Punkten, warum das Leben Leiden ist. Und das fasziniert mich so und das macht mich so froh, mit was für einer Meinungsstärke er diese 6 Punkte des Leidens vertritt. Und ich habe mir gedacht, ein paar von denen haben auch eine Schnittmenge mit den Zielen. Und deswegen wäre jetzt so meine Interpretation, 10 Punkte aller Arthur Schopenhauer. Los geht's. Ja, Punkt 1, für manche Menschen bedeutet allein ein Ziel zu haben schon Stress und Druck. Ich gehöre zu diesen Leuten. Mir macht das einerseits Spaß, ein Ziel zu haben. Und andererseits ist da ein Leistungsdruck, der mir oft nicht gut tut und der sogar meine Leistung schlechter macht. So. Der zweite Punkt ist, da haben wir schon kurz angedeutet, Ziele können kollidieren. Das heißt, ich habe auf einmal einen Zielkonflikt. Ich will das machen, aber ich will auch das machen. Ja, ich erinnere dich an das einzige Ziel, seit wir beide uns kennen, das du nicht erreicht hast oder das du geopfert hast. Das war der Schweizer Handstand. Du erinnerst dich bestimmt. Also für alle, die es nicht wissen, ein Schweizer Handstand ist ein Handstand, wo du so quasi aus dem Spagat dich nur mit den Händen nach oben drückst und dann den Handstand hältst. Und den Handstand kannst du perfekt. Und die haben irgendwie nur noch Millimeter gefehlt, bis du zu der Erkenntnis gekommen bist, was du alles opfern musst, um dieses Ziel noch weiter zu verfolgen und dass es hinsichtlich deiner Gesundheit, deiner Vitalität andere Ziele gibt, die du priorisieren solltest, weil sonst wird es keine gute Nummer. Und dann, glaube ich, richtig, hast du das geopfert. Stimmt das? So ungefähr.
Ja, geopfert und auch, also das ist ja auch eine Frage der Interpretation. Jetzt könnte man ja sagen, ich bin gescheitert, ich habe das Ziel nicht erreicht, um Gottes Willen, ja, Schande über mein Haupt, dass ich da nicht dran geblieben bin. Oder
Ja.
man kann das, und das ist meine Ansichtsweise, vielleicht rede ich mich, vielleicht mache ich es mir da jetzt einfach, aber dennoch ist es ja ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, wenn ich das jetzt noch weiter verfolgen möchte, muss ich etwas anderes opfern und diese Bereitschaft hatte ich nicht, dann zum Beispiel meine Fitness oder die ganzen Dinge, die damit einhergegangen sind, dass ich dann gesagt habe, mir hat dieser Weg unfassbar Spaß gemacht und ich mag das nach wie vor zu trainieren, aber diese letzten paar Millimeter und man denkt, du hast oft gesagt, wenn du so Videos gesehen hast, hä, du kannst es doch schon fast, wo ist jetzt da noch irgendwie, das braucht doch jetzt noch eine Woche, dann bist du da doch oben und das hätte halt tatsächlich, hätte das noch längere Zeit gebraucht und die war ich nicht bereit zu opfern.
Das erinnert mich an die Geschichte von Jeff Bezos mit dem Handstand. Kennst du die?
Nee.
Ah, cool. Jetzt kann ich dich mal was erzählen, was du noch nicht weißt. Der Jeff Bezos hat genau dasselbe gemacht wie du. Der hat dieses Ziel gehabt, den Handstand, und er hat das Ziel gehabt, das nicht alleine zu machen, sondern mit einem Coach. Und er hat sich eine Influencerin gebucht, die Expertin für Handstand ist. Und dann sind die in den Dialog gegangen. Und dann hat sie gesagt, was ist denn dein Erwartungshorizont hinsichtlich der zeitlichen Erreichbarkeit deines Ziels? Und dann sagt er, naja, ich bin mega diszipliniert, ich bin voll on fire, ich bin durchtrainiert, ich bin in der Prime meines Lebens, ich habe Erfahrung mit Handständen. Ich müsste eigentlich, wenn ich jeden Tag dran arbeite, das Ding in 3 bis 5 Wochen schaffen. Und dann hat sie ihm die Zusammenarbeit gekündigt und hat gesagt, nee, Alter, so geht's nicht. Das ist völliger Quatsch, was du dir da zusammenreimst. Das ist, dass du es schaffst, ist realistisch, aber dass die Zeitkomponente erreichbar ist, ist völlig unrealistisch. Das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, wir committen uns auf 6 Monate, in denen du jeden Tag trainierst. Und nach 6 Monaten werde ich als Expertin genug über dich wissen, um dir ein Ziel zu setzen, bis wann du es dann erreicht haben wirst. Vermutlich wird es ein Jahr dauern. Und dann ist das Projekt gescheitert. Kommt dir das vertraut vor?
Ja. Das hat auch sehr viel mit unserer Erwartungshaltung zu tun, finde ich, ne? Zu sagen, weil das ist ja auch eine Tendenz, die erkennbar ist, gerade in unserer jetzigen Gesellschaft, dass die Dinge eben nicht nur erreicht werden wollen, sondern sie wollen auch schnell erreicht werden. Und zwar am besten mit möglichst vielen Geheimtipps, mit möglichst vielen Abkürzungen und mit möglichst viel gestauchtem Wissen, das dann in den Weg gepackt wird, damit wir eigentlich schon morgen alles haben, so wie wir es uns vorstellen.
Ja, ich habe mir das übrigens mit Schopenhauer ganz anders vorgestellt. Ich wollte viel weniger freundlich sein. Also nochmal kurz zurück. Erstens, Ziele erzeugen Stress und Druck. Zweitens, wir haben diese Zielkonfliktscheiße. Ja, das ist manchmal nicht ganz einfach, widerstrebenden Zielen standzuhalten. Drittens, und das haben wir jetzt ja auch schon angedeutet, wir müssen uns fragen, wollen wir das Ziel wirklich, wirklich? Also jetzt wirklich, wirklich? Oder war es nur leichtfertig versprochen und eigentlich auf unserer Priorisierung überhaupt gar nicht wichtig? Und dann für ganz viele Menschen, die da draußen sind, und zu denen zähle ich auch manchmal, das sind die, die einen externen Locus of Control haben. Also das heißt, das sind Leute, die sagen, naja, also auf mich und meine Fähigkeiten kommt es ja gar nicht so wirklich an. Die äußeren Einflüsse, die mein Ziel torpedieren, sind so viel größer. Ich habe da überhaupt gar keinen Einfluss, ob ich das erreichen kann, das Ziel. Ja, also als Beispiel jetzt gerade, du kannst das tollste Elektroauto gebaut haben. Der äußere Einfluss ist, die Dinger werden im Moment nicht gekauft. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Ja, und es gibt ganz viele Leute, die begründete Sorge haben, dass der äußere Einfluss stärker ist als das, was sie selber machen können. Und deswegen sagen sie, Ziele sind schlechte Ideen. Und dann haben wir das Problem, das haben wir jetzt auch gerade schon angesprochen. Was ist, wenn Ziele falsch formuliert sind? Ja. Wenn sie nicht smart sind, dann gibt es eine Komponente, die echt wichtig wäre, die hast du nicht berechnet und bumm, fliegt dir das Ziel um die Ohren. Das ist echt doof. Also dann der fünfte Punkt wäre, wenn die Dimension eines Ziels zu krass ist. Simon Sinek hin oder her, ja. Start with why, setz dir ein Ziel, das zu große Dimensionen hat und ein Zeitfenster, das zu klein ist, bumm, fliegt dir um die Ohren. Oder du hast eher so eine Vision als ein echtes Ziel und dann ist es vielleicht zu abstrakt und dann verzettelst du dich. Also so, und dann würden wir sozusagen zum siebten Punkt kommen, dass Scheitern so scheiße frustig ist. Und ich meine, wir kennen die Motivationssprüche von wegen hinfallen, abstauben, Krone richten, weitergehen. Sehr, ja, das machst du dreimal. Aber was ist, wenn du die Erfahrung gemacht hast? Hey, ich scheitere hier immer. Ja, daran knabbert gerade mein Sohn Leo mit Fußball, weil der immer, trotz all seiner Mühen und obwohl er so ein netter Kerl ist, das ist nicht sein Talent und er kriegt von seinen Klassenkameraden jeden Tag reingedrückt, so bumm, bumm und das macht er 2 Wochen mit, jeden Tag und irgendwann ist er gefrustet und sagt, ah, come on, das Ziel, ein guter Fußballer zu werden. Ja, so. Und dann wären wir quasi, also um jetzt bei Schopenhauers Energie zu bleiben, weil das ganze Ding steigert sich ja. Ja, nicht nur hast du einen Frust am Scheitern, sondern du bist im permanenten Mangel an jetzt. Ja, also das kann passieren, dass du ein Ziel in der Zukunft hast und weil du es in der Zukunft hast, das Einzige, worauf du dich nicht konzentrieren kannst, was du nicht genießen kannst, ist dein Jetzt. Und damit würde der nächste Punkt einhergehen, wenn du nicht im Jetzt sein kannst, dann siehst du nicht rechts und links all die anderen schönen Sachen, die es zu entdecken, zu genießen, zu erleben gäbe, weil dein ganzer Fokus komplett woanders ist. Und jetzt kommt der spannendste Punkt und damit würde, glaube ich, Schopenhauer hundertprozentig einhergehen. Er würde sagen, nimm dir, also nur als Gedankenspiel, angenommen, du hättest all deine Ziele erreicht und dann? Was ist dann? Nach dem Ziel. Was machst du dann? Und Schopenhauer benutzt die Begrifflichkeit, die finde ich großartig. Er sagt, dann würde der Raubvogel der Langeweile über dich herfallen. Und wer sich schon mal wirklich gelangweilt hat, der weiß, dass das auch eine zerstörerische Komponente haben kann. Und da gibt es eine Studie von 78 von dem Philip Brickman, die kennst du bestimmt. Da hat man den Wert von Millionären, die im Lotto gewonnen haben, evaluiert und haben gesagt, so sind die jetzt nach dieser Zielerreichung, nach dem größten Lebenstraum, sind die glücklich? Und die Antwort ist nein. Das dauert 2 Monate und dann hast du einen Nivellierungseffekt, den nennen die hedonistische Tretmühle, ja? Und dann geht es denen gar nicht mehr gut. Dann haben die all die Sorgen wieder, obwohl alle Ziele erreicht sind oder zumindest mit Geld beworfen werden können. Und vielleicht gibt es manchmal noch, und das wäre jetzt aus der Psychologie, der 11. Punkt, dass Probleme einen Selbstzweck haben können. Das heißt, wir wollen gar nicht, dass die weggehen. Also ich kenne Leute, die wahnsinnig gut im Abnehmen sind und dann können die irgendwie 5 Kilo in 3 Monaten abnehmen und dann kriegen sie voll die Bewunderung, so hey, wow, hey, du hast so abgenommen, wow, cool. Und dann fressen die sich das wieder an, damit sie im zweiten Zyklus wieder durch Abnehmen Bewunderung kriegen. Weißt du, dann bist du am Ziel, aber das Ziel wird sofort sabotiert, damit du das Ziel wieder erreichst. Verrückt. Und deswegen könnte man sagen, es ist sehr, sehr fraglich, ob es gesund ist für den Menschen, viele Ziele zu haben.
Ich habe sehr viele Gedanken dazu, vielleicht einer zum Einstieg. Du hast ja ein wunderbares Buch geschrieben, Die Kraft des Drachen. Ich halte das hier mal in die Kamera. Wir haben darüber auch schon mal in einem Podcast-Gespräch gesprochen. Und da geht es um die 7 Säulen der inneren Stärke. Und Nummer 4 ist der Optimismus. Und ich muss gerade so schmunzeln, weil wenn du dich hier so, wenn du die Rolle des Schopenhauer, also des Pessimisten übernimmst, dann ist das so gar nicht kongruent, weil du bist viel zu freundlich dafür und viel zu nett und viel zu sehr bestrebt, auch dich um Ziele zu bemühen und um Dinge zu erreichen. Das vielleicht zum Einstieg. Aber nichtsdestotrotz schätze ich das sehr, dass wir hier in ein Ringen kommen. Ich habe die ganze Zeit eine Sache im Sinn und vielleicht kannst du mir auch aus deinem Hintergrund so ein bisschen was dazu sagen. Woran ich ja ganz große Freude habe und das Handstandbeispiel war da eigentlich ganz passend, ist der Weg zu dem Ziel hin. Also ich freue mich mehr über die Fortschritte und mehr über das, was ich lerne auf dem Weg, dieses Ziel zu erreichen, als über das Ziel selbst. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt diesen Schweizer Handstand irgendwann geschafft hätte, dann hätte ich das cool gefunden, hätte ich vielleicht ein Video gemacht, hätte das vielleicht ein paar Freunden gezeigt oder gepostet oder wie auch immer. Aber dann wäre es das auch gewesen. Also so wie du das beschreibst mit der Studie, da wären jetzt keine jahrelange Freude darüber oder Erfüllung, weil ich dieses Ziel erreicht habe. Und umso mehr glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir diesen Weg, und der Weg ist ja das, was du auch mit dem Jetzt beschrieben hast, dass wir den bewusst gehen und dass wir uns auch an diesen kleinen Fortschritten und an dem, was wir lernen und an den Menschen, die uns auf dem Weg begegnen, erfreuen und nicht unsere ganze Hoffnung in die Zielerreichung legen, weil dadurch verpassen wir so viel. Und das, seit wir uns kennen, weil du mir auch so die Begrifflichkeit dieses DAO näher gebracht hast, das ja genau diesen Weg symbolisiert, denke ich da immer mehr drüber nach, zu sagen, ich meine, es gibt ja so dieses Sprichwort zu sagen, der Weg ist das Ziel. Damit kann man, finde ich, das ist nett gesagt, aber das muss man auch mit Inhalt füllen, um das zu verstehen und um das auch zu leben. Da würde mich deine Perspektive und vor allem mit dem Hintergrund die Perspektive interessieren, was der Weg in den asiatischen Kulturen für eine Rolle spielt.
Wir haben uns dem ja wunderbar genähert und ich habe gerade wieder so ein inneres Leuchten gehabt. Du erinnerst dich, wir beide hatten mal, ich glaube, ich habe ein Zitat Goethe angedichtet und du hast gesagt, so, hey, Moment mal, das ist überhaupt gar nicht Goethe, das ist eigentlich eher Aristoteles, aber vielleicht hat Goethe das auch mal gesagt. Und jetzt hast du gerade ein Zitat verwendet und hast gesagt, der Weg ist das Ziel. Und das ist ein Zitat, das wird sehr häufig Konfuzius angedichtet, obwohl der das wahrscheinlich niemals gesagt hat. Also es gibt 2 Quellen, die interessant sind. Eine ist aus dem Buch von Lao Tse. Lao Tse ist so der Vertreter des Daoismus. Und der Satz, den er sagt, ist, eine Reise von 1000 Li beginnt mit dem ersten Schritt. Und da ist so ein bisschen der Prozess des Weges, das erste Mal angedeutet. Und Konfuzius hat da nie was zu gesagt eigentlich. Und ein Zeitgenosse von Konfuzius, den ich sehr verehre, vielleicht einer der ankrockigsten asiatischen Philosophen aller Zeiten, der heißt Lao Tse. Laozi ist derjenige, entschuldige bitte, Chuangzi, also Laozi ist quasi der Daoist und Chuangzi spielt in seiner eigenen Liga als sozusagen vielleicht Schopenhauer, weil er sehr oft gegen das Systemische war. Und der hat gesagt, das Dao wird durch das Gehen geschaffen und die Dinge werden durch Bemühungen gelingen. Also auch hier diese Prozessorientierung. Und ich habe mal versucht, ein bisschen Quellenarbeit zu machen, woher dieser Satz kommen kann. Der Weg ist das Ziel. Und ich bin gar nicht verrückterweise in Asien fündig geworden, sondern in der spanischen Sprache. Da gibt es einen Dichter und Poeten, den Antonio Machado. Und der hat gesagt, Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Also quasi im Nachsatz, der Weg entsteht beim Gehen. Und wenn wir darauf Fokus legen, dann glaube ich, können wir mit einer ganz anderen Qualität uns unseren Zielen nähern.
Ich finde es spannend, dass du in einer positiven Hinsicht über Bemühen sprichst. Also Dinge werden durch Bemühen gelingen, hast du gerade zitiert.
Ja.
Ich mag das sehr und ich weiß aber auch gleichzeitig, dass in unserer Gesellschaft dieses Bemühen nicht ganz so positiv gesehen wird. Ich erinnere nur mal an eine Zeugnisbeurteilung, in der steht, der Mitarbeiter hat sich stets bemüht. Da wissen wir beide, du wie ich, der hat nicht viel Leistung gebracht und der hat auch seine Ziele nicht erreicht. Ja?
Ja.
Das ist durch die Blume gesprochen, würde ich jetzt nicht empfehlen, diesen Menschen einzustellen. Und gleichzeitig glaube ich, dass dieses Bemühen, ich versuche ja auch so das Zwischenmenschliche so ein bisschen zu forcieren und mir die Frage zu stellen, wie können wir ein bisschen respektvoller miteinander umgehen? Wie gelingt uns ein Miteinander statt immer nur ein Gegeneinander? Und da finde ich dieses Bemühen zu sagen, da gibt sich ein Mensch wirklich Mühe und er tut das, was er kann, in dem Moment mit den Mitteln, die ihm oder ihr zur Verfügung stehen. Das hat für mich einen ganz hohen Stellenwert.
Ja.
Ob da jetzt sofort das rauskommt, was wir uns vorgenommen haben, ob da ein Ergebnis sofort sichtbar wird. Ja, da kann man auch den Fokus drauf legen, aber ich finde es doch erstmal wichtig, diese Haltung aufzubauen, zu sagen, ich engagiere mich dafür, ich gebe das, was ich kann. Und deswegen fand ich dieses Zitat gerade sehr schön.
Ich habe eine rhetorische Frage für dich, Hanna. Also jetzt tu so, als wüsstest du die Antwort nicht. Was ist die Bedeutung von Kung Fu?
Weiß ich nicht.
Ja, danke. Für diejenigen, die es nicht wissen, die wörtliche Übersetzung Kung Fu heißt Resultat harter Arbeit oder Resultat großer Mühen. Und das bedeutet, es wird quasi, Kung Fu kann quasi alles sein. Also ein Maler, der sich wahnsinnig viel Mühe gibt, der über 10 Jahre Erfahrung sammelt im sich Mühe geben beim Malen, der macht richtig gutes Kung Fu. Ein Koch, der seine 10.000 Stunden investiert hat, der macht Kung Fu. Ja, und jeder Mitarbeiter, der sich wirklich müht, der sich aufrichtig Mühe gibt, der macht gutes Kung Fu. Und wir sollten es nicht entwerten. Weil unter Umständen ist es die Essenz dessen, was ein Mensch bringen kann. Nämlich er kann sich bei dem, was er macht, maximal viel Mühe geben. Und da wird ein Nutzen daraus entstehen. Selbst wenn er sein Ziel verfehlt.
Und das ist ja nicht nur eine Lektion, die wir mit Blick auf andere Menschen anwenden können, sondern allen voran auch mit Blick auf uns selbst. Ich kenne das aus meiner Erfahrung und aus meiner Geschichte, dass ich oft auch sehr streng mit mir selbst bin und dieses Bemühen gar nicht anerkenne. Und dann vielleicht eher die Dinge im Blick habe, die ich nicht geschaffen habe oder die mir noch nicht gelungen sind oder wo ich dran verzweifelt bin oder wo ich es halt noch nicht hinbekommen habe, obwohl ich es mir vorgenommen habe. Und da vielleicht auch ein bisschen gütiger mit sich selbst das ein oder andere Mal zu sein und zu sagen, ich bemühe mich und ich gebe jeden Tag mein Bestes. Und manchmal ist es volle Performance an einem Tag, dieses das Beste geben. Und
Ja.
manchmal bedeutet es einfach, dass ich aufstehe, dass ich meine Routine mache und dass ich einfach ein Minimumprogramm fahre, weil ich heute einfach nicht die Energie dafür habe. Und das kann aber auch heißen, dass das mein Bestes ist an diesem Tag.
Und ich finde, das könnten wir anderen auch unterstellen. Also gerade wenn du über Begegnungen sprichst, Begegnungsqualität, ich erlebe sehr häufig, dass ich mit Menschen aneinander rausche. Mit denen würde ich gerne streiten, weil mir das echt gerade nicht gefällt. Aber dann denke ich mir, nee, ich kann ziemlich sicher sein, der gibt gerade sein Bestes. So jetzt gerade, der macht gerade so gut er kann. Ja, da gibt es wahnsinnig viele Gründe, die ich nicht weiß, die ich nicht kenne. Aber ich setze voraus, eigentlich gibt der gerade hier sein Bestes und es geht gerade nicht mehr. Und manchmal gelingt es mir dann ein bisschen weniger streng zu sein.
Jetzt sag mal, in diesem Asiatischen, du hast jetzt sehr viel von dem Weg und von dem Bemühen gesprochen. Ich kann mir vorstellen, ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es ja möglicherweise eine Kombination ist von beidem. Also, ich habe gesagt, du hast auch in einem Shaolin-Kloster gelebt, hast dort die ganzen Routinen mitgemacht, hast die Kampfkünste gelernt. Das geht ja gar nicht ohne Ziel. Also, da kann man den Weg natürlich schätzen, aber man braucht ja auch das Ziel. Wo möchte ich dann am Ende des Tages stehen?
Ja. Also vielleicht können wir uns mal auch wieder ein bisschen strukturell der Geschichte nähern. Ich würde sagen, zusammenfassend, drei typische Fehler bei der Zielsetzung, wenn sie erstens zu unrealistisch oder unklar sind. Zweitens, wenn wir sie nicht runterbrechen auf Zwischenziele. Und drittens, wenn wir uns, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, wenn wir uns nur darauf verlassen, dass unsere eigene Willenskraft genug ist, um das Ziel zu erreichen. Und da sind wir so ein bisschen beim Kloster der Shaolin, die versuchen schon quasi in der Zielsetzung diese Fehler zu vermeiden. Da ist es sehr klar, sehr strukturiert. Du kriegst beigebracht, wie du deine eigene Willenskraft stärkst, aber du kriegst auch beigebracht, wie die Struktur eines Plans, eines Kollektivs, eines Systems, wie jetzt das Kloster ist, wo jeder dem anderen hilft, sehr, 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 sehr viel mehr in Hinsicht deiner Zielerreichung unterstützen kann, als du alleine schwimmend auch weiter. So, dann die Erfolgsfaktoren. Wenn wir auch nur drei nehmen, dann würde ich sagen, Ziel visualisieren, also dieses, was du vorhin gesagt hast, nach dem Why fragen, halte ich für ganz wichtig. Dann das, was du auch schon gesagt hast, etablieren von Zwischenzielen und die auch ein kleines bisschen feiern. Ja, also ich werde nie den Moment vergessen, wo ich das erste Mal den Spagat geschafft habe und ich übers ganze Gesicht gelacht habe, obwohl es so wehgetan hat, aber ich musste diesen Moment so Jean-Claude Van Damme-mäßig feiern. Und dann, dass man das Planen zum Ziel als kontinuierliches Iterieren, also ein nach vorne Scheitern sieht, ja, dass du das mit einpreist, dass du sagst, das Planen ist ganz, ganz wichtig, so wie beim kleinen Prinzen, ja, aber ich weiß, dass unter Umständen muss ich nachplanen, adjustieren, flexibel bleiben. Auch diese drei Punkte würde man im Curriculum, einer jeden chinesischen Kampfkunst finden. Und dann die drei Vorschläge, die ich jedem machen würde, aus meiner Erfahrung heraus, ist, fokussiere dich auf die einzelnen Schritte. Auf, weißt du, so wie bei Beppo Straßenkehrer und Momo, so ein, wie heißt es da? Ich glaube, du kannst es besser zitieren.
Im Grunde um den, also Besenschritt für Besenschritt, oder?
Genau, ich glaube, ein Schritt, ein Atem, ein Besenstrich oder
Ja,
so.
Besenstrich, ja.
Mal schreiten, einmal atmen, einmal Besenstrich. Und nicht eben immer nur den Fokus auf das Endziel haben, weil dann können wir auch rechts und links gucken.
Ja.
So, das Zweite, was ich wirklich gelernt habe, ist, hol dir Unterstützung. Ja, so wie ich es liebe, mir dich als Sparringspartner zu holen, so wie ich jederzeit bereit wäre, für Coaches und Trainer was auszugeben, oder mich in ein System hineinzubewegen, das mir hilft, meine Ziele zu erreichen. Das Wir ist immer stärker als das Ich. Dann wäre es am allertollsten, wenn ich es noch schaffen würde, all das, was ich erreichen will, mit meinen persönlichen Werten aufzuladen. Weißt du, wenn das, was ich wirklich, wirklich will, wofür ich wirklich stehen möchte, in meinen Zielen mit drin ist, dann entsteht so eine krasse Energie. Dann hält dich ja eh niemand mehr auf hinsichtlich des Weges, den du gehen möchtest, den du bereit bist zu gehen.
Ist diesen Preis, den wir für die Zielerreichung bezahlen müssen, ist der da irgendwo mit inbegriffen bei den Shaolin? In welchem Punkt kommt der vor?
Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich glaube, dass wenn du, also ich könnte mir vorstellen, dass es da zwei Denkarten gibt. Die eine Denkart ist, ich will dahin, es zieht mich dahin, weißt du, Zug statt Druck, dass du sagst, ich gehe dahin und ich preise gar nicht ein, was es mich kostet, weil ich eh bereit bin, jeden einzelnen Schritt zu gehen und daraus ergibt sich automatisch der Preis. Und warum sollte ich einpreisen, wenn ich es erstens nicht kann und zweitens mich vielleicht der hohe Preis abschreckt? Also ich bin mir ganz sicher, es gibt Leute, die sind in ihrer Euphorie so zielgetrieben, die denken keine Sekunde darüber nach, was es sie kostet. Ja, nimm dir einen Künstler, der sein Kunstwerk visualisiert sehen will. Ja, der macht sich keine Gedanken über Marketing, der macht sich keine Gedanken über Geld, über Status, über Reichtum. Der will sein Kunstwerk und dafür ist er bereit, in der schäbigsten Bude zu hausen. Also ich stereotypisiere jetzt hier, das ist ja nicht bei allen Künstlern so, aber es könnte sein, dass einer in diese Richtung agiert. Und er fragt nicht nach dem Preis. Und dann gibt es aber andere, die den Preis evaluieren und dann abwägen. Und ich finde das auch total legitim und logisch und das hat auch eine gute Struktur. Und wenn ich ehrlich bin, manchmal bin ich ein bisschen von beiden.
Wir können ja mal auf, ich meine, jetzt steht ja das neue Jahr vor der Türe. Das ist ja unabwendbar. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen, und vielleicht kommen wir beide auch noch dazu, wer weiß, was die nächsten Wochen noch bringen, dass wir doch sagen, jetzt möchte ich mir ein Ziel setzen und mir ist auch sehr viel daran gelegen, das zu erreichen, weil es mir wirklich wichtig ist. Du hast gerade davon gesprochen, dass ihr beigebracht bekommen habt, wie Willenskraft aufgebaut werden kann. Ich weiß nicht, ob es die zentrale Stellschraube ist jetzt, ob es uns gelingt, die Ziele zu erreichen. Du hast ja gerade aufgezeigt, es gibt viele Kriterien, die darauf einzahlen. Aber ich glaube schon, dass diese Willenskraft, zumindest wenn man sich jetzt mal so ein bisschen umhört und Menschen fragt, warum denn das Ziel nicht weiter verfolgt worden ist, dann ist ihnen halt was anderes dazwischen gekommen oder es ist ihnen plötzlich schwer gefallen. Ich subsumiere das mal unter der Begrifflichkeit Willenskraft. Weiß nicht, ob es der richtige Term dafür ist, aber was braucht es denn dann am Ende, damit wir stärker werden, was die Willenskraft angeht?
Also, ich glaube, das können wir im Schweinsgalopp machen. Das ist nämlich gar nicht so kompliziert. Die Willenskraft, die zeigt sich in fünf Bereichen. Die nennt man die Volitionsebene. Das ist die Fähigkeit, erstmal seine Gedanken zu kontrollieren. So, können wir das? Ich würde sagen, ja, da sind wir ganz gut drin, weil selbst wenn Gedanken abschweifen, holen wir sie wieder zurück. Da können wir ganz gut mit umgehen. Zweitens, Evolutionsebene 2, Kontrolle der eigenen
Wenn wir,
Handlung.
Marc, können wir das auf ein konkretes Ziel übertragen? Sagen wir mal, wir haben uns vorgenommen, wir möchten nächstes Jahr 5 Kilo abnehmen. Das war ein Beispiel gehabt. Und dafür haben wir uns einen Plan erarbeitet. Wir gehen so und so oft trainieren, machen die und die Ernährung und haben die und die Meilensteine. Was wären Gedanken, die da kommen könnten, die uns jetzt in die Quere kommen?
Ah, okay, gut. Jetzt sind wir ein bisschen weg von Evolutionsebenen. Ja, also
Du sagst
in
ja,
dem
die
Moment.
Gedanken kontrollieren. Ich muss ja meine
Ja.
Gedanken kontrollieren. Was können denn für Gedanken da sein, die es zu kontrollieren gilt?
Naja, ganz klassische Unlust, die entsteht, ja, dass wir sagen so, oh nee, heute nicht, ja, dann kommt die Falle der plausiblen Ausreden, dann fällt dir ein, warum gerade was jetzt eigentlich wichtiger wäre als, und weil das halt logisch ist, dann denkst du so, ja, das stimmt, da habe ich was, so, und ganz viele von uns, mein Lieblingsbeispiel ist, jemand, der ein Ticket für eine, wie nennt man das, wenn man ins Fitnessstudio geht und man hat so monatliche Beiträge zu zahlen, die sich, ja, der wird argumentieren, wir müssen doch diesem Mitgliedsbeitrag gerecht werden. Wir müssen dahin, wir haben ja schließlich dafür gezahlt. Und jemand anders im selben Kontext klopft auf die Couch und sagt, weißt du was? Die Couch haben wir auch bezahlt. So, und auf einmal denkst du so, oh krass, ist ja logisch. Nee, also dann bleibe ich sitzen, weil ich muss ja die Couch abbezahlen. Weißt du, was ich meine? Das wäre so, da hauen uns die Gedanken ab. Und manchmal sogar scheinbar total logisch. Jetzt müssen wir die wieder zurückholen und mit uns ringen, gedanklich, um wieder die Kontrolle über die Gedanken zu kriegen und zieltreu zu bleiben. So. Die zweite Ebene sind die Handlungen. Also da kennst du ja das wird in unserer Community sehr häufig als Beispiel genommen, leg dir deine Sportklamotten schon hin, damit die Hürde des Handelns kleiner ist. Ja, wenn die Tasche schon gepackt ist, wenn alles bereit ist und es dich nur einen Handgriff an Action kostet, dann bist du schneller auf dem Weg. Leichtfüßiger. Ja, da ist was dran. Jetzt wird es aber ein bisschen schwieriger, weil die dritte Ebene ist die Kontrolle der eigenen Emotionen. Und das ist echt bitter, weil wenn die Emotion richtig groß ist, dann beeinflusst die unser Denken und unser Handeln gleich mit. Ja. Kennst du das, wie schrecklich das ist, Liebeskummer zu haben, wie schrecklich das ist, Motivationslöcher zu haben, wo du denkst, ich stehe heute einfach nicht auf, weil mir eine Laus über die Leber gelaufen ist. Und dann diese Emotion zu überwinden, kostet wahnsinnig viel Kraft.
Ja, oder auch die Angst zu scheitern. Du hast ja vorhin beschrieben, wenn wir es eben schon ein paar Mal nicht geschafft haben, dann zu sagen, oh Gott, wenn das wieder passiert, um Gottes Willen, dann hat man schon Angst, bevor man überhaupt losgegangen ist.
Oder wir alle haben diese Trigger Points, ja, da berührt dich jemand an der falschen Stelle, du flippst komplett aus und in diesem Ausflippen opferst du all die anderen Ziele, weil du quasi emotional gar nicht mehr in der Lage bist, dich auf irgendwas zu fokussieren. Gedanken, Handlungen, egal, ja. So, also das kostet schon noch mal viel mehr Willenskraft, da dann wieder die Kontrolle zu übernehmen. So, und dann kommt der vierte Punkt, das wäre die Kontrolle über die Impulse. Weil es kostet ja auch wahnsinnig viel Kraft, den Impuls zu unterdrücken. Gerade, wo ich vorhin gesagt habe, wenn wir nicht im Jetzt sind, dann schauen wir nicht rechts und links und verpassen wahnsinnig viel. Ja, das hat aber auch eine Schattenseite, weil wenn wir im Hier sind und wir gucken rechts und links und wir sehen da irgendwas, was so ein Impuls von Boom, das ist jetzt wichtig, das ist jetzt toll, das will ich jetzt erleben, dann reißt es uns halt wieder raus von der eigentlichen Zieldirektion. Und das müssen wir auch unterdrücken, beziehungsweise handeln irgendwie. Da gibt es die Theorie, dass wir den Impuls selber zwar nicht unterdrücken können, aber unsere Reaktion auf den Impuls. Und wir wissen, wie viel Kraft es kostet.
Ja, zumal die Ablenkungen und die Impulse ja gefühlt immer mehr werden.
Absolut. Ja.
Ja.
Also da investieren wir richtig viel Willenskraft. Und der letzte Punkt ist die Konstante, man nennt das die Leistungskontrolle. Also das heißt, 100% Einsatz in das, was wir erreichen wollen, zu geben. Weil wir sehr häufig in so einer gewissen Faulheit, also ich bin da absoluter Meister drin, mir zu denken so, boah, 70% langen auch, come on, ja, und dann schlendert man eher, als dass man sich wirklich zusammenreißt. Aber sich selber auf die 100% zu bringen, das, was man von sich selbst erwartet, damit man am Abend in den Spiegel schauen kann und sagen kann, wie beim Kung Fu, heute habe ich echtes Kung Fu gemacht, heute habe ich meine Mühe, ja, in den Vordergrund gestellt, 100%, ich kann mir nichts vorwerfen. Das ist anstrengend, das kostet so viel Willenskraft. Und jetzt ist die Frage, wie können wir die Willenskraft steigern? Weil man muss sich das wie so ein Tank, wie so eine Flasche vorstellen. Wenn die leer ist, dann brichst du dein Ziel ab, 100%, du hast einfach keine Chance. Mit was willst du denn dagegen halten? Wie du sie auffüllst, das ist, glaube ich, im Moment gesellschaftlich überhaupt nicht so viel diskutiert. Da zucken alle mit den Schultern so, ja, wie stärke ich eigentlich meine Willenskraft? Und das ist sehr spannend.
Und dein Ansatz wäre, über diese 5 Einflüsse das zu stärken.
Nee, der Ansatz ist, es gibt Körperübungen, die deine Willenskraft stärken. Da musst du nicht mal dran glauben. Das ist im Sport alles, was isostatisch ist. Also alles, was eine isostatische Komponente hat. Ein Muskel, der quasi gehalten wird, aber nicht gepumpt. Das nennt man isostatische Übungen. Und die stärken deine Willenskraft als quasi Second-Order-Effekt, ohne dass du daran glauben musst. Das funktioniert. Deswegen, wer Willenskraft steigern möchte und jetzt kein komplexes Shaolin-Training machen möchte, der sollte Yoga machen. Wäre eine Sache. Unglaublich viele Haltepositionen, wo du wirklich isostatisch in die Mangel genommen wirst. Zweitens Pilates. Ja, ganz ähnliches Konzept. Lange, lange Phasen von Mühe in der statischen Haltung. Drittens, mach eine Plank, ja, oder das, was du machst, mach einen Handstand. Das ist unfassbar statisch, anspannend, stärkt deinen ganzen Körper, aber halt als Nebeneffekt stärkt, das hat der Ingo Frohböse rausgefunden von der Sporthochschule Köln, stärkt zwei mentale Komponenten. Das eine ist die Leidenselastizität und das andere ist deine Konzentrationsfähigkeit. Und beides willst du ja gesteigert haben. Also das heißt, wenn du mehr Willenskraft haben willst, mach Körperübungen, isostatischer Art. Und zweitens.
Darf ich nochmal da kurz rein, wobei diese Leidenselastizität ja nur dann gesteigert werden kann, wenn ich über einen bestimmten Punkt hinausgehe. Jetzt einfach nur zu sagen, ich mache für 20 Sekunden eine Plank beispielsweise.
Ja.
Da habe ich noch nicht viel gewonnen. Da habe ich vielleicht ein bisschen körperlich was getan. Aber so verstehe ich das, man muss ja zu diesem Punkt kommen, wo man sagt, ich kann nicht mehr.
Ja, ich glaube, du musst. Nee, ich glaube, du musst zu dem Punkt kommen von ich will nicht mehr. Den spürst du sehr viel schneller als den ich kann nicht mehr Punkt. Und dann wartest du noch einen Impuls ab. Also in der Sportwissenschaft ist es ja so, du baust einen Muskel auf, wenn du zu dem Punkt gehst, wo der Muskel sagt, ich kann nicht, ich will nicht, ich mag nicht und dann noch einen Impuls on top. Das nennt man ein Trainingsreiz setzen. Und das machst du nicht nur für den Körper, sondern eben auch für den Geist.
Ja.
Das ist quasi die spannende Entdeckung. Und ich gebe dir völlig recht, Zifix, wir streiten uns viel zu wenig, finde ich. Ich gebe dir völlig recht, du musst über einen Schwellenwert gehen, in jedem Fall.
Ja.
Aber hast du mal eine Yogastunde gemacht? Ich bin da andauernd über meinem Schwellenwert.
Ja, ich meine, das ist ja eine Frage der Haltung und das, also wie sehr ich mich da fordere. Deswegen habe ich gefragt, weil dieser Punkt, dieses ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, für mich ist das Gleiche, weil mein Körper, wenn ich nicht mehr kann, will ich nicht mehr und wenn ich nicht mehr will, bilde ich mir ein, ich kann nicht mehr, das ist irgendwie für mich das Gleiche. Und dann zu sagen, das sind jetzt meine Gedanken. Ne? Du hast gerade von Kontrolle der Gedanken gesprochen. Das sind nur meine Gedanken. Und wenn ich dann sage, so und jetzt nochmal 10 Sekunden oder jetzt nochmal 2 Wiederholungen, dann merken wir doch, es hat doch gar nicht gestimmt. Ich hätte doch noch gekonnt und es wäre vielleicht noch viel mehr gegangen. Und das spricht auch dafür zu sagen, ich mache das mit jemandem zusammen, weil oftmals ist in der Gemeinschaft, also alleine, wenn ich an das Training denke, mit einem Coach, mit einem Trainer, ja, da bin ich plötzlich viel ausdauernder, weil ich alleine nur dieses Gefühl vermeiden möchte, da jetzt schon nach ein paar Wiederholungen schlapp zu machen. So. Und alleine das sagt uns ja schon, dass wir zu viel mehr in der Lage sind, als was wir uns selbst erzählen.
Das hast du schön gesagt.
Die Frage ist, um vielleicht nochmal zum Einstieg und zu meinem Zitat zurückzukommen, sind wir denn auch in der Lage, alles zu schaffen, was wir uns vornehmen?
Also, das ist jetzt eine Frage, die appelliert so ein bisschen an die Logik und an die Philosophie gleichzeitig. Ich hätte zwei Zitate, die absurd sind, weil sie keinem großen Poeten oder Dichter oder Kung-Fu-Meister zuzuordnen sind. Das erste Zitat kommt aus der Lotto-Werbung. Und das lautet, nur wer mitspielt, kann gewinnen. Ja, also das heißt, das ist halt beim Lotto so, ja. Du kannst nur Millionär werden, wenn du dieses doofe Los kaufst. Oder wie nennt man das? Wisch. Ja. Und das zweite humorvolle Zitat, das kommt von Volker Pispers, dem berühmten, großartigen Kabarettisten, der sagt, ja, jeder kann gewinnen, aber nicht alle. Und das ist halt manchmal eine traurige Wahrheit bei Zielen. Ja, wenn es mein Ziel ist, jetzt zum Beispiel Europameister zu werden, es kann aber halt nur einer Europameister werden und wir haben es dieses Mal nicht geschafft. Also prinzipiell, wir können das, ja, aber halt nicht alle gleichzeitig.
Ach ja, ich glaube, der Volker Pispers hat das auf den Kapitalismus bezogen, dieses Zitat, wenn ich das richtig
Ganz
erinnere.
genau, ja.
Das ist ja schon spannend. Ich meine, in sich, in der Logik stimmt dieses Zitat möglicherweise zu sagen, das können wir theoretisch alle schaffen. Aber die Frage ist ja auch, und die dürfen wir nicht vergessen, wie realistisch ist das denn? Und wie wahrscheinlich ist das denn? Und wir könnten uns, glaube ich, sehr viele Sorgen und sehr viele Rückschläge auch ersparen und sehr viele Selbstzweifel, die damit einhergehen, wenn wir weniger bei diesen Versprechungen wären, die uns von allen Seiten gemacht werden und von den großen Dingen, die wir alle erreichen können. Und das liegt doch ganz nah und du musst nur dies und jenes tun, dann bist du doch schon da. Der Richard David Precht hat das kürzlich in einem Podcast so schön gesagt. Die Kehrseite einer Hoffnungsgesellschaft ist die Enttäuschung. Und er hat dieses Bild gezeichnet, wo Menschen hoffen, alles schaffen zu können. Und es wird mir doch gesagt, ich muss ja nur fest daran glauben, das Secret.
Ja.
Und wenn ich ganz fest daran glaube und das visualisiere und mir nur fest genug und klar genug vorstelle, dann ist es ja quasi schon da. Und wenn wir diese ganzen Hoffnungen, an denen so krampfhaft festhalten und uns, ja, und sie irgendwie, weiß ich nicht, wenn sie uns Hoffnung machen, obwohl sie vielleicht gar nicht berechtigt sind, uns Hoffnung zu machen, dann ist die Enttäuschung eigentlich da schon mit eingepreist. Und da vielleicht ein bisschen nicht zweifelnder oder auch gar nicht härter mit sich selbst zu sein, sondern eher zu sagen, was will ich denn wirklich in meinem Leben? Was ist mir denn persönlich wichtig? Du hast vorhin von Werten gesprochen. Zu
Ja.
sagen, was sind nicht Ziele, die, da habe ich irgendwo mal was gesehen, das wäre cool, sondern was ist mir ein echtes Bedürfnis? Und davon dann ein konkretes Ziel abzuleiten und sich die Frage zu stellen, was bin ich in der Lage zu leisten? Und nur weil ich auf Instagram Beiträge sehe, wo steht, dass man jetzt ab sofort eine einstündige Morgenroutine machen muss, wovon 20 Minuten die Meditation sind, dann mache ich 10 Minuten die Teezubereitung und nochmal eine halbe Stunde Journaling.
Ja.
Muss ich
Ja.
sagen, für eine Mutter, und da spreche ich aus eigener Erfahrung, mit zwei Kindern, die morgens versorgt werden wollen und einen Vesper für die Schule gerichtet gemacht bekommen, ist das sehr unrealistisch. Und da so ein bisschen auch zu sagen, das ist schön, dass ich das jetzt lese und das macht vielleicht für manche Sinn, aber eben nicht für alle. Und
Also
vielleicht
von allen
gar nicht.
philosophischen Begriffen, die wir heute verwendet haben, ist der Begriff Peschpa für jemanden, der in München wohnt, nicht so ganz eindeutig. Du, Hanna, ich würde gerne vielleicht unserem Publikum die Geschichte von der Bogenschützin erzählen, weil ich glaube, dass die im Kontext von Ziele erreichen spannend, hilfreich, poetisch und halt Storytelling-mäßig ist. Die Frage ist, worüber hat die Bogenschützin Kontrolle? Das ist so ein Szenario, wo ein Meister seine Schüler fragt. Und der Meister beantwortet die Frage selbst. Er sagt, naja, sie hat Kontrolle über ihr Material, ihre Ausrüstung. Also sie kann sich aussuchen, welchen Bogen sie kauft oder nimmt, wie ihre Pfeile, ob die gut sind oder nicht so gut, ja, wie die ausgewichtet sind. Meistens ist man in der Lage, sich Material für seine Aufgaben selbst zusammenzustellen, dass sie dienlich sind, also Werkzeuge. Sie hat Kontrolle darüber, auszumessen, wie die Entfernung zum Ziel ist. Das, was wir Plane nennen oft, ja, die einzelnen Schritte zählen. Sie hat Kontrolle, wie oft und fleißig sie übt. Sie hat die Kontrolle darüber, wie fokussiert sie ist, wie konzentriert sie ist, wie ruhig ihre Hand ist, wie still ihr Herz ist, wie gleichmäßig ihr Atem oder ihr Puls ist. Und sie hat die Kontrolle darüber, wann sie loslässt. Aber ab dem Augenblick, wo sie loslässt, wo der Pfeil unterwegs ist, hat sie keine Kontrolle mehr darüber, ob sie das Ziel erreicht oder nicht. Und jetzt sagt der Meister, es ist doch total töricht, sein Glück, seinen Seelenfrieden, seinen Selbstwert an der Zielerreichung aufzuhängen. Und er gibt quasi den Zuhörern den Rat, wenn du dein Herz an den Prozess hängst, bist du viel glücklicher, als wenn du ihn ans Ziel hängst. Weil wenn du während des Übens, während des Atmens, während des Konzentrierens mit dir zufrieden und glücklich bist, im Jetzt, im Hier und Jetzt, dann ist das Ziel als Aufhänger weniger wichtig. Und ich finde das ein sehr starkes Bild. Also man könnte sagen, Ziele sollten Wegweiser sein und keine Dogmen. Wir brauchen eine Balance zwischen dem Ziel und dem Sein, damit wir das Jetzt nicht vergessen. Und wir sollten in jedem Fall individuelle Perspektiven anerkennen, dass es nicht irgendwie, weißt du, jeder von uns tickt ein bisschen anders. Und bloß weil wir zwei Hanseln bis jetzt noch keine Ziele fürs nächste Jahr haben und uns damit wohlfühlen, ist es völlig in Ordnung, wenn jemand anders sagt, ich habe das nächste Jahr schon weitgehend strukturiert und durchgeplant.
Ach, schön, du hast so viele Dinge gesagt. Ich weiß gar nicht, worauf ich Bezug nehmen möchte. Vielleicht braucht es auch gar nicht mehr, weil wir ja so langsam auch ein bisschen am Ende sind. Ich will zwei Dinge nochmal aufgreifen. Das eine ist das Vesper. Das ist bei uns das, wie sagt man bei euch, das Pausenbrot oder wie würdet ihr mir sagen? Also, das Vesper ist das Pausenbrot. Das ist das Erste. Das Zweite ist, lieber Marc Gassert, du Meister der Faulheit, wie du dich vorhin beschrieben hast, das Ganze nehme ich dir nicht ab. Ja, bei all dem, was du so tust und was du schaffst, dieses Faulsein, entweder verbirgst du das vor der Menschheit oder, und das wäre jetzt spannend vielleicht zum Abschluss, die Faulheit gehört vielleicht als eine, ich weiß nicht, ob ich Tugend sagen würde, aber als etwas, was wir manchmal, was nicht in einem schönen Licht steht, aber was vielleicht auch Teil dieses ganzen Spiels ist, gehört da vielleicht auch mit dazu. Du hast das Abschlusswort.
Bilde mir ein, und das ist nur, also man nennt das Euphemismus, wenn man sich selber Sachen schönredet, faul sein oder zu prokrastinieren. Das machen die ganz klugen Menschen, weil sie wissen, dass sie ja trotzdem zum Ziel kommen und sie bauen sich die Strukturen so, dass es auch Zeiträume für das hedonistische Wohlsein gibt. So redet es immer schön, wenn ich mir eine Kaffeepause nehme.
Ja, und ich, weißt du, ich meine, du sagst jetzt, so redest du dir das schön, das ist doch auch wichtig, das gehört doch auch zum Leben dazu. Du hast, wir hatten vorhin die Langeweile, wir haben die Faulheit, wir haben dieses Mal nicht produktiv zu sein in unserer, ich sage jetzt mal, kapitalistischen Leistungsgesellschaft, ohne darauf jetzt weiter einzugehen. Ist es ja gar nicht vorgesehen, dass wir uns diese Pausen nehmen, dass wir mal zu uns kommen, dass wir auch mal Momente haben, wo wir gerade nicht auf das Ziel hinarbeiten. Und wenn wir solche Momente vielleicht auch mit einpreisen und uns nichts vormachen und sagen, ich möchte jetzt ein bestimmtes Ziel erreichen und ich weiß aber auch ganz genau, dass es Momente geben wird, da werde ich morgens nicht aufstehen oder da habe ich nicht die Energie dazu oder da bin ich mal ganz bewusst faul und langweile mich. Das ist fast schon wünschenswert und Teil davon, als dass wir uns dann, wenn es soweit ist, dafür fertig machen müssen.
Hanna Panides, wir haben nicht gestritten, aber du hast das Schlusswort an dich gerissen und das war wunderbar. Wann kommt die Versöhnung?
Ach, ich glaube, wir haben ja uns gar nicht so sehr gerieben, oder? Dass es eine Versöhnung braucht.
Das ist wohl wahr. In diesem Sinne, vielen Dank für das unglaublich inspirierende Gespräch. Ich habe das Gefühl, ich habe einiges dazu gelernt.
Vielen Dank, lieber Marc. Und wir haben noch 2 Wochen Zeit. Wir können noch überlegen, ob wir doch für das nächste Jahr noch Ziele gemeinsam schmieden.
Jetzt schnell aus dem Impuls, wenn du sagst, Ziele sind Wegweiser und keine Dogmen. Was ist ein Wegweiser? Was könnte einer sein für dich?
Ein Jahresmotto beispielsweise. Damit habe ich schon viel gearbeitet, zu sagen, das nächste Jahr steht für mich unter dem Stern der Beweglichkeit, war es, als ich den Handstand gelernt habe, zum Beispiel einfach Körperkontrolle, Koordination. Und das nächste Jahr, das ist so meine Idee zu sagen, dass es wieder mehr um Weiterbildung, um Entwicklung, um persönliches Wachstum geht. Ich habe in diesem Jahr sehr viel Wissen weitergegeben. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Das wird auch nächstes Jahr hoffentlich so weitergehen. Und gleichzeitig wünsche ich mir, dass ich für mich mal wieder etwas Neues lerne und da ein bisschen wachse.
Sehr schön. Und ich glaube, jeder, der dir folgt, auf den unterschiedlichsten Kanälen, der wird wahrscheinlich an deiner Weiterbildung im nächsten Jahr teilhaben können. Ich bin schon sehr, sehr neugierig, was du alles weiterbilden möchtest. Und ich freue mich, wenn ich ein Teil davon sein kann. Als Zuschauer natürlich, als Zuschauer auch.
Das bist du als Zuschauer und als Sparringspartner und als Freund. Danke dir, lieber Marc.
Ich danke dir, Shesheni, und einen fröhlichen Tag.